Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ja, Jahresende kommt jetzt auf uns zu mit schnellen Schritten und ich möchte mit dir heute mal darüber sprechen, was man vielleicht noch machen kann, um dieses Jahr Steuern zu sparen. Vielleicht mal so die klassische Arbeitnehmerversion und die Unternehmerversion könnte da nächste Woche kommen. So ist zumindest der Plan.
Ja, bis wir da irgendwie der Finanzminister uns einen Strich durch die Rechnung macht. Aber lass uns mal bei dem Plan bleiben, ja, und mal schauen, was man 2025 noch machen kann, um Steuern zu sparen. Ja, lass uns doch gleich mal reinstarten.
Für alle, die jetzt sich fragen, was soll denn der Finanzminister noch vorhaben? Wir fiebern ja alle dem 19.12., glaube ich, entgegen, oder? Bundesrat noch die letzten Gesetze bestätigt oder auch nicht.
Ja, und natürlich das Altersvorsorgedepot, bei dem man mit staatlicher Unterstützung einen ETF sparen kann, soll kommen. Ja, soll dann mehrere Produkte geben. Und ich habe da auch schon ein Reel dazu gemacht. Kann man sich mal anschauen, was bisher öffentlich bekannt ist und das soll auch noch dieses Jahr im Bundeskabinett zumindest mal verabschiedet werden, der Gesetzesentwurf, und dann muss es natürlich noch durch Bundestag und Bundesrat, dann soll man ab dem 01.01.2027 mit der Förderung von bis zu 420 Euro pro Jahr plus noch mal eine Kinderzulage plus noch mal für Berufsanfänger eine zusätzliche Zahlung dann steuerbegünstigt in der Ansparphase und staatlich gefördert in ETFs und andere Kapitalmarktprodukte investieren können mit diesem Altersvorsorgedepot. Da sind wir mal auf den Gesetzesentwurf gespannt, der dann im Bundeskabinett ist Ende des Monats.
Das ist dann so Riester nur in vernünftig, oder?
Hoffentlich. Ja, mal gucken. Ja. Ich glaube, der Finanzminister möchte Riester so den Garaus machen und dann das ein bisschen vernünftiger aufstellen. Ist, denke ich, ja, ganz, ganz gut. Ja.
Das sehe ich auch so, ja. Okay, ja, wer dann ein bisschen Geld sparen will, um dann vielleicht auch da noch was einzuzahlen, der kann ja jetzt mal sich diese Tipps hier anhören. Ich schlage vor, wir starten mal so ganz seicht und werden dann immer konkreter und umfassender mit unseren Tipps.
Sehr gut.
Ich glaube, einer, der vielleicht in wenigen Fällen gilt, aber dann vielleicht doch bei dem einen oder anderen einschlagen könnte, das sind ja die außergewöhnlichen Belastungen. Ja, das sind ja die Kosten, die man tragen kann, wenn man eben in besonderen Situationen ist, die eben, wie der Begriff das schon sagt, außergewöhnliche Belastungen irgendwie außergewöhnlich sind, also nicht die Mehrzahl der Steuerpflichtigen trifft. Oft muss irgendwie eine besondere Krisensituation zum Beispiel vorgelegen haben, der man sich nicht entziehen konnte. Klassisch wäre jetzt zum Beispiel Krankheit oder sowas, ja. Und da kann man ja mal darauf hinweisen, dass es ja die sogenannte zumutbare Belastung gibt. Die beträgt 5% der Gesamtbeträge der Einkünfte, beispielsweise bei Ledigen mit niedrigen Einkommen. Und da kann man ja vielleicht mal überlegen, hatte ich denn jetzt in diesem Jahr schon hohe außergewöhnliche Belastung? Gab es bei mir irgendwas? Ja, war ich irgendwie krank und hatte vom Amtsarzt verschriebene Kur, die ich teilweise selbst bezahlt habe? Habe ich irgendwie eine Sehhilfe, die ich selber bezahlt habe und so weiter, eine große Zahnbehandlung? Und bin ich deswegen an dieser Grenze irgendwie dran und lohnt es sich deswegen vielleicht noch irgendwas, was ich eh kaufen musste, jetzt noch vorzuziehen? Ja, das wäre ja hier der Steuertipp, dass man sich mal Gedanken macht.
Und wenn man 3 oder mehr Kinder hat, da ist es sogar nur bei 1%, also ist dann gestaffelt. Wenn man gar keine Kinder hat und über 51.130 Euro als Gesamtbetrag der Einkünfte hat, dann ist man bei 7%, kommt dann also immer so ein bisschen drauf an auf die Kinderzahl und die Einkünfte. Was auch ganz witzig ist, neulich war der Fall der Abnehmspritze vom Finanzgericht und da hat man dann untersucht, kann man Abnehmspritzen, in dem Fall war es, ich kenne mich da nicht so aus, wie, also nicht Ozempic, sondern eine andere Abnehmspritze und kann man die von der Steuer absetzen und da hat es dann gehießen, okay, die hatte irgendwie keine Zulassung für Adipositas. und nur für Diabetes. Und deswegen konnte dieser Steuerpflichtige das nicht von der Steuer absetzen, der es gegen Adipositas verwendet hat. Also das geht noch nicht in dem Fall. Aber klar, bei anderen Krankheitskosten, da kann man die Sachen ansetzen. Ob sich dann auswirkt, ist dann nochmal die andere Frage.
Also dein Tipp wäre jetzt nicht noch vor Weihnachten Abnehmspritze zu bestellen und vielleicht auch die Weihnachtsplätzchen ein bisschen besser zu verkraften.
Ja, also ich weiß jetzt, da bin jetzt nicht so der Experte vor der Abnehmspritzen, aber vielleicht, wenn man Diabetes hat, das ärztlich verordnet ist, und dann müsste man es ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, man muss es natürlich auch selbst getragen haben, wenn die Krankenkasse die Kosten erstattet hat oder gleich übernommen hat, dann hat man eben keine Belastung und dementsprechend auch keine außergewöhnliche Belastung und kann es dann eben nicht von der Steuer absetzen. Ja, also ich würde es jetzt mal nicht ausschließen. Ich meine sogar, dass das nochmal eine Instanz weitergeht, dieser Fall. Also wer weiß, ob man dann vielleicht doch künftig irgendwie Abnehmspritzen, wenn man sie selber trägt, von der Steuer absetzen kann. Aber im Regelfall geht es da eben um andere Krankheiten.
Ich glaube, der BfH hat es auch schon mal entschieden für dieses Lipödem oder so. Das ist ja so eine Fettverteilungskrankheit. Ich bin jetzt kein Arzt oder so, aber so habe ich das verstanden, dass also eine genetisch bedingte Ansammlung dann von, dass man einfach da nicht den perfekten Körperbau hat. Gott, ich hoffe, ich rede mich jetzt hier nicht im Kopf und Kragen.
Ja, man muss fair. Ich habe mich damit wegen einem Video mal, steuerlichen Video damit beschäftigt. Es kann da auch schon schmerzhaft sein. Also das ist eine Krankheit. Das ist jetzt nicht nur was Optisches. Aber fahr mal fort mit deinen Ausführungen.
Ja, also ich glaube, dann kann man die Abnehmspritze jetzt auch schon eben von der Steuer absetzen. Okay. Und ich finde interessant, ich weiß nicht, da wollte ich dich eh mal fragen, du bist ja hier in Freiburg, ist ja ein bisschen hipper, ja, als hier ich in Sachsen-Anhalt.
Gut, dass es dir auch schon aufgefallen ist, Christian.
Du, wobei, wie gesagt, ja, also wir holen zügig auf. Und jedenfalls bekomme ich jetzt immer so mit in meiner, also wenn ich hier so Influencer verfolge, ja, du bist ja auch einer. Der neue Trend ist ja jetzt hier auch offensichtlich in der Erkältungszeit, sich irgendwie ständig so irgendwas zu spritzen, ja, also ich lese dann immer wieder welche oder verfolge Influencer, die sagen, ja, ich hatte ein bisschen Halskratzen, jetzt war ich irgendwie beim Arzt, der hat mir erstmal das Blut gewaschen und mir alle möglichen neuen Dinge gespritzt, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und jetzt bin ich wieder fit.
Das Vitaminspritzen, aber aus meiner Sicht ist es auch nicht absetzbar.
Ja, das würde ich auch sagen, ja.
Ja, es gibt ja alles Mögliche. Also hier in Freiburg ist so ein bisschen der Manuka-Honig-Trend. Ich weiß nicht, ob der bei euch angekommen ist. Es ist so ein ultra überteuerter Honig, wo man auch, glaube ich, nicht ganz genau weiß, ob es was bringt, aber man schüttet sich dann rein und da kann, also ist echt absurd teuer zum Teil. Ja, aber das wird jetzt hier auch hier in der Kneipe meines Vertrauens verkauft. Also das ist wirklich Freiburg.
Zum Best. Bier dann dazu, oder?
Ja, du kannst ein Bier und Manuka-Honig da kaufen. Das ist kein Witz. Also,
okay.
Liebe Grüße gehen raus an Peter.
Ja, okay.
Sehr gut.
Also man sieht, der Lifestyle-Faktor bei solchen Dingen überwiegt dann manchmal auch, ja, und das führt nicht zum Steuereffekt. Da braucht man ja bei den Krankheitskosten, hatten wir schon mal eine extra Folge gemacht, können wir auch nochmal verlinken, ja, teilweise auch eher ein amtsärztliches Attest, bis man da wirklich hinkommen kann.
Oder ein Wisch von der Krankenkasse, dass es durchgeht, hat man ja auch schon. Ich meine, Schönheits-OPs können dann abgesetzt werden, wenn es eben dann auch amtsärztlich attestiert ist oder wenn es halt wirklich irgendeine psychische Erkrankung dann irgendwie auch betrifft und nicht jetzt nur aus rein, ja, kosmetischen Gesichtspunkten. Aber klar, wenn man jetzt noch irgendwie was hat, wo man weiß, man muss es irgendwie noch selbst tragen, was ist eine Zahnbehandlung, dann macht schon Sinn, vielleicht das dieses Jahr noch machen zu lassen, wenn man dann über diese Schwelle kommt, dass es sich steuerlich auswirkt. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, auch bei meinen Followern, die schreiben dann, ich habe hier doch Krankheitskosten abgesetzt, aber irgendwie hat es sich gar nicht ausgewirkt. Jo, ist natürlich schon, ich meine, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Euro versteuern musst, dann musst du halt ordentlich Krankheitskosten haben, dass es sich überhaupt mal auswirkt. Also von dem her laufen die ins Leere oft, aber vielleicht als erster Tipp ganz gut. Aber es gibt noch ein paar Geschichten, die muss jetzt relativ schnell machen. Ja, und zwar innerhalb der nächsten 7 Tage, denn da gibt es eine Deadline zum 15. Dezember 2025, Christian.
Ja, für alle die vielleicht an den Aktienmärkten dieses Jahr nicht so viel Erfolg hatten. Ich glaube, wenn man den allgemeinen Rat befolgt hat, da in die in den MSCI World mit der besten oder großen Verteilung über die ganze Welt zu investieren, hat man trotzdem ganz gut abgeschnitten. Aber wenn man vielleicht ein bisschen gezockt hat und hier auf verschiedenste Einzelaktien gesetzt hat und jetzt Verluste gemacht hat, dann kann es also schlau sein, bei seiner Bank eine Verlustbescheinigung anzufordern, damit man diese Verluste eben nicht nur innerhalb diesem einen Depot dann ja hat, sondern eben auch in der Steuererklärung sich anerkennen lassen kann und dann eben wirklich auch in der Steuererklärung diese Verluste ja fortgeführt werden, damit sie dann zukünftig mit Gewinnen verrechnet werden können. Das ist schon lohnt sich, also macht eigentlich Sinn, ne, dass man die einfach vom Broker wegholt und schon mal beim Finanzamt erklärt, damit sie dann dort in der Steuererklärung fortgeführt werden.
Ja, also wenn man jetzt nur ein Depot hat, dann ist es entspannt, dann wird dieser Verlustverrechnungstopf von der Bank selbst geführt. Wenn man jetzt eben mehrere Depots hat, dann muss man schauen, dass man da eben aktiv wird. Und ich finde es krass eigentlich, weil das ist ja der 15. Dezember des laufenden Jahres. Ja? Also wenn du jetzt theoretisch irgendwie, keine Ahnung, am 1.11. da irgendwelche Verluste hattest, dann musst du bis zum 15. Dezember diese Verlustbescheinigung beantragen. Mhm. Das ist schon ein relativ harter Cut. Und das ist ja deswegen, weil dann die Bank die eben diese Verlustverrechnungstöpfe schließt. Aber da denke ich mir auch, würde es nicht Sinn machen, dass irgendwie, keine Ahnung, reicht doch noch, wenn das irgendwie am 2. Januar geschlossen wird. Wahrscheinlich will man halt ja vermeiden, dass es irgendwie doppelt angerechnet wird. Da müssen wir mal in die Historie gucken, ob das mal in der Vergangenheit irgendwie zu Steuermindereinnahmen geführt hat. Aber die Leute verstehen es manchmal falsch und denken, das muss man dann bis zum 15.12. des Folgejahres machen. Nee, also schon im laufenden Jahr. Ja, aber geht relativ entspannt. Man muss es aber anstoßen, also bis zum 15. Dezember.
Mhm. Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber vielleicht nochmal, diese Verluste können ja nur innerhalb mit, also da gibt es, diese Beschränkung bleibt ja bestehen, ne? Aktienverluste können nur mit Aktiengewinnen verrechnet werden und Verluste aus irgendwelchen anderen Kapitalanlagen, wie jetzt zum Beispiel, da ist eine Anleihe verloren gegangen oder im Wert gesunken, man hat sie mit niedrigerem Wert weiterverkauft oder hat irgendwelche Optionen gehandelt oder so, da sieht es ja wieder anders aus, das kann miteinander verrechnet werden, aber bei den Aktien gibt es ja immer noch diese Einschränkung. Und ich glaube, da läuft ja auch immer noch das Verfahren.
Ja, ja. Das läuft seit Ewigkeiten. Das läuft seit 2020.
Das ist doch nicht Ewigkeiten. Ja, zumindest in den Maßstäben des.
Ja, aber also ich finde das schon Wahnsinn, ja. Also wann wird das entschieden? Ja, das frage ich mich, könnt jetzt hier mal Perplexity live fragen während einem Podcast. Wann wird das?
Na, denkst du, weiß das?
Schau, wer kann in die Zukunft blicken, ja? Bei den Aktienverlusten vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden. Schau mal, was Perplexity nachdenkt. Ja, das ist wirklich schon ewig, ja, seit 2020, ist halt richtig im Kopf. Ja, okay.
Dauert noch, oder?
Dauert noch. 2025 kommt es vermutlich nicht mehr.
Ja, okay. Oh, ja gut, ja. Aber vielleicht hören ja jetzt ja auch Leute zu, die Gewinne gemacht haben mit Aktien, ja. Und da ist ja das Gute, dass Gewinne erst dann versteuert werden müssen, wenn man sie auch realisiert, zumindest bei Kapitalanlagen. Das heißt konkret, wenn du eine Aktie hast, die im Wert gestiegen ist, du musst den Gewinn erst versteuern, wenn du die Aktie verkaufst. Bei ETFs ist es vom Prinzip ähnlich, es sei denn, diese ETFs sind thesaurierend, das heißt, die schütten die Gewinne nicht voll aus. Dann gibt es ja wieder diese Vorabpauschale, das wird dann Anfang nächsten Jahres ein Thema sein, da wird dann wieder bekannt gegeben, der Leitzins ist so und so viel gewesen und deswegen wird die Vorabpauschale dieses Jahr bei so und so viel Prozent festgelegt und dann muss man eben, wenn man ETFs hat, die thesaurieren, schon so ein bisschen für diese Wertsteigerung, die da enthalten ist, was an das Finanzamt bezahlen. Und um das zu vermeiden, könnte man natürlich überlegen, wenn man jetzt hier so ein Buy-and-Hold-Mensch ist, ja, das heißt, man hat jetzt nicht viel getradet dieses Jahr, dass man mal schaut, ja, ich habe ja noch meinen sogenannten Sparer-Pausch-Betrag von 1.000 Euro oder wenn man verheiratet ist, sogar 2.000 Euro, beide zusammen, hat man den denn überhaupt schon ausgenutzt in diesem Jahr? Und wenn man es nicht ausgenutzt hat, ist es natürlich äußerst schlau, wenn man dann jetzt bis zum Jahresende gewisse Gewinne noch realisiert und im besten Fall dann auch nicht sich davon ein Weihnachtsgeschenk kauft, sondern gleich wieder reinvestiert. Also einfach ein Rebalancing macht, ein paar Anteile an dem ETF oder der Aktie verkauft, um sie dann wieder zu kaufen, um diesen Sparerpauschbetrag auszunutzen. Ich glaube, da gibt es ja Zeitungen, ich habe es jetzt hier nicht mit aufgeschrieben, aber wenn man das mal hochrechnet, wenn man das jedes Jahr machen würde, ja, und hierbei mit kleinen Summen spart, da kann man natürlich die Rendite am Ende schon erhöhen, weil der Steuereffekt dann schon ganz interessant sein kann. Ja, ich habe leider, also bei mir macht, ich habe schon mal geguckt, bei mir macht es keinen Sinn, aber ja, darf man, glaube ich, gerne mal dran denken.
Ja, und wenn, also klar, da muss die Handelskosten dagegen rechnen, aber die sind ja relativ gering. Ja. Gerade wenn du jetzt bei den üblichen Verdächtigen handelst, dann ist ja mittlerweile 1 Euro pro Trade, dann kann sich das schon lohnen. Und da gibt es auch ein, eben dieses BFH-Urteil, das ist schon ein bisschen älter. Darfst es machen. Ja. Es ist ja meistens dann sowieso so, dass du dann nicht zum gleichen Kurs zurückkaufst und nicht dieselben Aktien. Also von dem her ist es relativ unproblematisch, zumindest bei größeren Werten. Und so kann man eben diesen 1.000 Euro Freibetrag noch nutzen. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass man eigentlich über den Arbeitnehmerpauschbetrag kommen sollte. Weil das ist auch so ein bisschen ein Mythos. Ich setze was von der Steuer ab und bekomme immer was zurück. Aber viele Arbeitnehmer merken, ich habe jetzt ein paar Sachen von der Steuer abgesetzt, was weiß ich, einen Laptop oder so, und bekomme jetzt da gar nichts oder sehr wenig zurück. Warum? Weil es eben diesen Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.230 Euro gibt. Und wenn man da nicht drüber kommt mit seinen Werbungskosten, dann ist dieser schon mit den monatlichen Lohnabrechnungen berücksichtigt. Und deshalb ist es eben so, dass man dann ja mitunter gar nichts zurückbekommt. Das heißt, man sollte schauen, wenn man jetzt eh vorhat, noch irgendwas zu kaufen, was weiß ich, ein Laptop oder irgendwas beruflich Bedingtes, dass man das dieses Jahr noch kauft, dass man eben über diesen Arbeitnehmerpauschbetrag rutscht. Weil wenn man jetzt zweimal beispielsweise 1.200 Euro hat, also dieses Jahr, nächstes Jahr, ja, dann kommt man eben in beiden Jahren nicht drüber und hat dann gegebenenfalls auch Geld verschenkt. Deswegen sollte man schauen, ob man eben ein paar Sachen noch in 2025 vorzieht mit der Lieferung dann noch dieses Jahr.
Jan, was denkst du denn da so, wenn ich mir jetzt einen neuen Laptop kaufe, der jetzt hier so richtig, so ein MacBook hier, 2 Terabyte und M5 Prozessor für 5.000 Euro, macht das Sinn, oder?
Ja, also es ist ja so, bei den Laptops seit 2022 ist es, glaube ich, kann man die im Jahr der Anschaffung voll von der Steuer absetzen. Früher muss man die über 3 Jahre abschreiben, also dann, wenn man es beispielsweise im Dezember gekauft und geliefert bekommen hat, dann ein 1/36 des Kaufpreises, und das ist natürlich dann, selbst wenn der wie 3.600 Euro kostet, ist es halt dann nur 100 Euro, wenn man ihn im Dezember kauft, und diese Grenze ist gefallen, also theoretisch kann man sich dein Bonzen-MacBook da kaufen. Ich habe heute, habe ich mir tatsächlich noch ein iPad gekauft, und aber das war eher, also da
wie
muss
groß?
Man natürlich noch 13 Zoll.
Das ist ja die entscheidende Zoll, Frage jetzt hier. Ja,
13
oder?
Zoll, aber nicht dieses Pro. Also ich habe es mir eigentlich nur aus einem Grund gekauft, weil du kannst ja dein MacBook dann als, also dieses iPad als Zweitbildschirm nutzen. Mhm. Und wenn du unterwegs bist, ist es ganz angenehm, dass du halt nicht immer nur dann einen Bildschirm hast. Das sind natürlich die Wohlstandsprobleme, aber darum geht es ja im Podcast. Mhm. Und das ist ja heute Cyber Monday, wo wir aufnehmen. Wusste ich auch nicht. Ich dachte, Black Friday kommt Cyber Monday.
Ach, okay.
Und keine Ahnung, was morgen kommt, dann irgendwie Black Tuesday oder so. Aber das hat unter 800 Euro netto gekostet. Also es kann man dann sowieso direkt im Jahr der Anschaffung als gegenwärtiges Wirtschaftsgut von der Steuer absetzen. Also diese Abschreibungsproblematiken, jetzt wenn man beispielsweise einen Schreibtisch oder einen Stuhl kauft, das gilt dann sowieso nur, wenn man eben über diese 800 Euro netto mit Umsatzsteuermeistern 952 Euro brutto kommt. Ich gucke da immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke da immer so ein bisschen drauf, wenn ich was kaufe. Also das Schlimmste ist für mich, wenn irgendwas so 810 Euro netto kostet oder so. Da gucke ich dann, wie kriege ich es irgendwie dann noch mit einem Rabatt oder so dann noch unter diese 800 Euro Grenze. Das tut mir irgendwie im Herzen weh. Gerade bei, keine Ahnung, bei so Schreibtischen finde ich es auch krass. Also die reguläre AFA-Dauer für so einen Schreibtisch ist ja bei 13 Jahren. Das heißt, wenn der Schreibtisch irgendwie im Dezember 799 Euro kostet netto, dann kann ich den sofort absetzen noch dieses Jahr. Wenn der aber 801 Euro netto kostet, dann muss ich ihn über 13 Jahre abschreiben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke dann immer, also das kriege ich fast nicht übers Herz, wenn es so knapp über eine GWG-Grenze ist, ja.
Ja, klar, da das spielt natürlich der Steuereffekt da eine große Rolle, ja.
Ja, und ich denke mir heutzutage, bei einem, also ich kann jetzt schon sagen, also ich würde mich sehr wundern, wenn ich in 13 Jahren noch an diesem Schreibtisch sitze. Ja, also ja, in dieser heutigen Zeit, ja.
Also, dann, da wird viel Kaffee drauf verschüttet bei dir wahrscheinlich.
Ja, ja, ist hoch und runter, ist natürlich noch Motor drin. Gut, ich meine, klar, wenn der kaputt ist, dann kann man den immer noch dann aus den Büchern ziehen. Aber ja, diese AFA-Tabellen, ich meine, vielleicht da nochmal erwähnenswert, man würde jetzt vielleicht denken, okay, iPad kann man vielleicht mit der Tastatur sofort von der Steuer absetzen, Handy dementsprechend auch, nee, wenn ich ein Smartphone habe, dann sind die offiziellen AFA-Tabellen bei 5 Jahre, ja, ich meine, die meisten schreiben sind über 3 Jahre ab, man kann natürlich mit einer glaubhaft gemachten kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer die Sachen auch beispielsweise über 1 Jahr abschreiben, wenn man jetzt sagt, okay, der Steuerfabi, der braucht so viele Smartphones, so, da braucht er immer das neueste Modell, ja, weil sonst kann er kein Geld verdienen. Dann kann man natürlich auch mal schauen, wenn es stark beansprucht wird und nur 1 Jahr hält oder 2, dass man eben eine kürzere AFA-Dauer dann glaubhaft ansetzt. Da ist man natürlich dann immer so ein bisschen mit dem Finanzamt im Austausch und je nach Finanzbeamte geht es manchmal besser, manchmal nicht so gut durch. Diese AFA-Tabellen sind jetzt nicht gesetzlich verpflichtend, also man kann das schon abweichen. Aber klar, so ein Schreibtisch wird man jetzt wahrscheinlich auf 1 Jahr runterbrechen können, außer man hat schon sehr gute Argumente.
Okay, also Handy geht eigentlich nicht, Laptop geht sofort, ja. Da gibt es dieses BMF-Schreiben. Ansonsten alles unter 952 Euro, wir sind ja in der Arbeitnehmerwelt, das heißt, da guckt man nur auf den Bruttowert. Und ansonsten gibt es natürlich noch so viele Sachen, Fachliteratur. Ich weiß nicht, gibt es wieder ein Buch von dir oder ist das alte noch
aktuell? Es kommt. Ich bin dran.
Okay.
Ja, also eigentlich habe ich gedacht, es kommt keins, aber da habe ich der Verlag so lange bequatscht, bis ich dann gesagt habe, ach komm, ja, die haben jetzt auch eine neue, sehr fähige Leitung bekommen und dann habe ich mich nochmal überzeugen lassen, eins rauszubringen. Ja, ja, es war ja alles ein bisschen, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal öffentlich erzählt habe, aber es war, also waren enorme Lieferprobleme. Ja, also Vorsicht, Umsatz ungefähr. Aber ja, sagen wir so, dafür hat wahrscheinlich keiner, zumindest was jetzt so ein breites Steuerbuch angeht, mehr Bücher verkauft. Also das Aktuelle, wer jetzt noch seine Steuererklärung 2021, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, machen möchte bis zum 31.12., das ist nämlich Deadline, kann das natürlich auch mit meinem Buch machen, sei doch nicht besteuert, überall wo es Bücher gibt. Mittlerweile ist der Verlag auch nachgezogen und jetzt kommt dann im nächsten Jahr kommt dann nochmal die Neuauflage. Ich habe
ein
Follower von mir hat mal geschrieben, man bräuchte es wie so bei so einem Dagobert Duck Taschenbuchband, dass wenn man dann alle zusammenlegt, dass dann irgendwie eine Espresso-Tasse rauskommt. Das habe ich jetzt nicht bedacht, muss ich sagen. Und müssen wir vielleicht mal in einer Sonderedition nachholen. Aber ich muss ja schauen, wann es kommt, weil aktuell viel los, ja, beruflich und privat. Das heißt, muss man mal schauen, was, wann kommt. Ich tippe mal auf März. Ja, also perfekt zur neuen Steuererklärung. Ja.
Ja, aber wenn man dieses Jahr jetzt noch was machen will, man könnte ja auch noch überlegen, eine Fortbildung
Oder mein aktuelles Buch, das gilt ja auch noch.
Ja, oder so, genau. Ne? Aber es kommt ja hier wirklich, kann sich ja jeder was aussuchen. Ja, dein Buch ist sicherlich gut, auch zur Fortbildung. Aber wenn jetzt ein Ingenieur zum Beispiel auch sagen will, ich will noch mich mit diesem oder jenem Thema befassen, kannst du ja auch überlegen, es kommt ja auf auf den Zahlungszeitpunkt an hier. Und ich bin der Meinung, selbst wenn die Fortbildung im nächsten Jahr ist, wenn du sie in diesem Jahr bezahlst, dürftest du sie eigentlich in diesem Jahr auch schon voll als Werbungskosten abziehen können. Also da kann man ja auch mal überlegen, ob es in diese Richtung noch was gibt. Ja, aber ich weiß nicht, wenn du nicht, also mich hat da so eine Gesetzesänderung irgendwie gewundert, die so still und heimlich da jetzt kürzlich mit reingekommen ist, die könnte man jetzt an der Stelle eigentlich mal erwähnen, oder?
Ja, dass man die Gewerkschaftsbeiträge neben dem Arbeitnehmerpauschbetrag auch noch absetzen kann, weil normalerweise ist ja so, man muss das ja auffüllen, wie vorhin erwähnt, und dann hat man halt irgendwann diese 1230 Euro erreicht, und wenn man es eben nicht erreicht, dann wirken sich die Sachen nicht aus. Aber es soll jetzt eine Gesetzesänderung geben, dass Gewerkschaftsbeiträge abseits von allem anderen, was man kennt, ja, alle anderen Kostenarten, da sollen die Gewerkschaftsbeiträge einfach ausgenommen werden, und das soll sich dann steuerlich auswirken. Also alles, was man macht, wirkt sich nicht aus, aber wenn man Gewerkschaftsbeiträge absetzt, dann wirkt sich's aus. Ist auch mal interessant, wie das dann rechtlich zu beurteilen ist. Ja?
Ja, vor allem, das gibt's ja wirklich nicht eigentlich. Ja, du hast ja das Thema, wenn du Arbeitnehmer bist oder egal, ja doch Arbeitnehmer, darum geht's ja, und du hast Werbungskosten, dann ist ja eigentlich diese Sache mit dem Pauschbetrag total schlau, auch im Sinne von Bürokratievereinfachung. Du sagst halt, pass auf, wir wollen eigentlich von dir nichts hören als Arbeitnehmer, auch du musst keine Steuererklärung machen, musst dir den Stress nicht machen, weil du hast auf jeden Fall diese 1230 Euro, die du ausgeben kannst, die bekommst du direkt angerechnet in deiner monatlichen Lohnabrechnung. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern, perfekt. Super, ne, geht ja fast in die Richtung, hey, es ist alles so mit der Steuererklärung gar kein großes Thema, es sei denn, du hast richtig viel, hast eine riesen Fortbildung oder einen Haufen Bücher gekauft, dann passt alles. Und jetzt bricht man das auf und sagt, nee, das gilt zwar weiterhin, aber für Gewerkschaftsbeiträge, die kannst du immer abziehen. Da frage ich mich, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Also das ist da wirklich, also rein politisches Thema, oder?
Also das, ja, gut, also nach dem Rentenpaket wundert mich so langsam nichts mehr. Ich finde auch ganz interessant, dass, weiß nicht, ob du den Ausschnitt gesehen hast im Wahlkampf, als Friedrich Merz da eine flammende Rede hält, dass es eine absolute Quatschidee sei, diese Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge zu erheben. Und jetzt ist es da in der Rentenkommission als Vorschlag. Und gestern Abend hat Markus Söder bei Karin Mioska, als er gefragt wurde, ob er sich vorstellen kann, dass eben Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge erhoben werden, da zumindest mal das nicht verneint. Das bleibt auch spannend, weil hier dieses Rentenpaket will ja finanziert werden. Aber naja, lass uns da nicht zu sehr abdriften und vielleicht mal zur Handwerkerleistung kommen, weil das ist ja auch spannend und haushaltsnahe Dienstleistung. Wenn jetzt noch irgendwas repariert werden muss, dann vielleicht im Dezember statt im Januar noch machen, dann kann man sich nämlich auch ein bisschen noch in diesem Jahr Steuern sparen. 20% von den Kosten bei haushaltsnahen Dienstleistungen 20.000 Euro, also 4.000 Euro zurück, und bei Handwerkerleistungen von 6.000 Euro, also 1.200 Euro zurück. Und das ist einkommensunabhängig, also jemand, der irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Euro verdient, bekommt auch nur 20% zurück, aber jemand, der, keine Ahnung, weiß ich nicht, 20.000 Euro verdient, der bekommt eben auch diese selbe Steuerermäßigung, eben diese 20%. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja, also wenn man jetzt da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas putzen lässt oder machen lässt oder reparieren lässt, dann zählen da die Arbeitskosten, also nicht Material, zumindest im Regelfall, ja, ja, und die Rechnung wichtig per Überweisung bezahlen und nicht bar, weil sonst gilt es auch nicht. Und eben, es muss noch 2025 gezahlt werden, dass es sich auswirkt. Ja.
Jetzt müssen wir nur noch einen Handwerker finden, der gerade noch Zeit hat.
Ja, das ist tatsächlich schwer. Also da muss man auch sagen, also heutzutage ist ja die Frage, will man noch studieren oder will man einen Handwerksbetrieb aufmachen? Ich habe heute Morgen bei der Tagesschau einen Artikel gelesen über KI und bei Marketing die Einstellungs- oder die ausgeschriebenen Stellen. Und da wird ja alles weg-KI-siert, ja. Also das ist schon krass, also was da in Zukunft kommen wird. Und sagen wir so ein Dachdecker oder sowas, das wird nicht so schnell mit KI gemacht werden. Also ich habe vor Ewigkeiten mal ein Video gemacht. Handwerker sind die neuen Investmentbanker. Also ich glaube, ich behalte recht. Ja. Also vielleicht, wenn das Kind Handwerker werden will, nicht davon abhalten. Ja. Früher hat man es ja mehr oder minder, zumindest manche Eltern dann ins Studium gezwungen. Vielleicht einfach laufen lassen.
Mhm. Finde ich gute Einstellung, ja. Ist, glaube ich, echt was dran. Ja gut, wir können noch mal kurz, dasselbe gilt natürlich auch für Kinder. Ja, da hat man diese 80% der Betreuungskosten, 4.000 im Jahr. Gut, wenn man jetzt sagt, man will sich
4.800 mittlerweile.
Ja, stimmt. Okay, gut, danke, dass du es noch mal klarstellst. Kann man jetzt schön noch mal einen Babysitter bestellen, um sich die Weihnachtszeit.
Ja, wichtig natürlich auch da per Überweisung. Ich meine, da muss man fairerweise sagen, also ja, wenn ich so in meinem Umkreis schaue, also ich selbst habe keine Kinder, aber wenn ich im Umkreis schaue, weiß nicht, wie viele Babysitter da eine Rechnung schreiben oder zumindest mal als Minijobber angestellt sind. Ja. Da ist viel Barzahlung unterwegs, habe ich so das Gefühl. Aber wenn man eine Rechnung bekommt, die überweist, dann kann man diese Sachen absetzen. Gilt natürlich auch für Kinderbetreuungskosten in Kitas, Kindertagesstätten und so weiter. Aber nur die Betreuungskosten, also wenn man jetzt da irgendwie Essen bekommt, dann ist das Essen jetzt nicht absetzbar. Wäre zwar schön, aber wirklich nur der Betreuungsanteil ist absetzbar. So ein ganz cooler Trick ist auch, wenn jetzt die Großeltern zu einem hergefahren kommen, um die Kinder zu betreuen, dann können die Fahrtkosten erstattet bekommen und diese Kosten kann man dann absetzen, wenn man so einen schriftlichen Betreuungsvertrag hat, müssen sie Großeltern nicht versteuern, weil es ein Kostenersatz ist und die Eltern können es dann absetzen. Das zählt dann eben auch in diese Grenze, die jetzt eben erhöht wurde von 4.400/800 Euro. Früher konnte man da 2/3 absetzen, jetzt 80%. Da ist 2025 auch was geschehen. Kann man sich überlegen, ob man dann noch einen Babysitter für die Weihnachtstage engagiert. Wichtig eben dann überweisen dieses Jahr.
Genau. Fabian, ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe noch einen Tipp für dich jetzt, aber ich halte mich mal ein bisschen zurück momentan. Jedenfalls könnte man ja noch heiraten dieses Jahr. Weil tatsächlich reicht es ja, einen Tag im Jahr verheiratet zu sein und zusammenzuleben, um die ganzen Steuervorteile für Eheleute zu erhalten. Wobei Steuervorteile, das ist
ja. Wann ist dein Hochzeitstag?
Du, der war jetzt vor ein paar Tagen erst, also das ist schon rund, das im Dezember war.
Sehr gut. Ja, wegen dem sogenannten Splitting-Tarif, ja, und der, wie du schon gesagt hast, gilt fürs gesamte Jahr rückwirkend. Oft habe ich aber das Gefühl, das wird überschätzt. Also erstmal muss man erstmal unterschiedlich versteuern müssen. Also wenn jetzt beide so ungefähr dasselbe verdienen und ein selbes zu versteuerndes Einkommen haben, dann bringt das nichts. Klar, wenn jetzt natürlich jemand sehr viel verdient, die Frau über 500.000 Euro und der Mann dann gar nichts, ja, dann kann schon so 20.000 Euro Steuersparnis pro Jahr rauskommen. Das läppert sich da natürlich schon. Plus man hat natürlich, wenn man verheiratet ist, auch größere schenkungssteuerfreie Beträge, 500.000 Euro statt 20.000 Euro. Es gibt noch ein paar andere Gründe. Aber klar, jetzt dieses Jahr werden noch ein paar machen. Ich glaube, ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus. Aber ich glaube, du musst dann schon schauen, dass du auch noch beim Standesamt einen Termin bekommst. Das ist, glaube ich, dann auch nicht so easy. Wenn du jetzt überlegst, hey, lass uns auch noch heiraten, das Fest, das ist ja unabhängig von der standesamtlichen Hochzeit, das kann man dann auch noch im Sommer machen. Mhm. Also wer noch einen Termin bekommt, ja, why not? Dann kann man über die Steuererklärung im Folgejahr für 2025 noch die zu viel gezahlte Steuer zurückholen. Das ist eigentlich, je nachdem, kann schon 20.000 Euro bringen. Dann kann man schon mal ein kleines Festle, wie man hier in Baden-Württemberg sagt, steigen lassen. Ne?
Ja, und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel in der Situation bist, dass du ein Kind erwartest oder ein dein Partner oder deine Partnerin erwartet ein Kind, dann ist es ja auch so, dass in der Regel ein oder beide Partner in Elternzeit sind. Und dann hat man ja die Situation, dass einer plötzlich sehr viel verdient und die andere Person halt nichts, weil sie in Elternzeit ist. Und dann kriegt man zwar Elterngeld, aber das ist ja steuerfrei. Also das ist natürlich so eine Situation, wo man sagt, da ist man so blöd, wenn man das verpasst, in dieser Zeit zu heiraten. Das heißt, alle, die jetzt hier in 2025 in Elternzeit waren, sollten sich vielleicht echt überlegen, dieses Jahr noch zu heiraten, um diesen Steuervorteil mitzunehmen. Weil da ist es ja so, der eine Partner hat viel Geld, der andere hat wenig verdient. Und wenn man das verrechnen könnte, würde man am Jahresende dann ganz erhebliche Steuervorteile bekommen. Also das ist No-Brainer, darüber nachzudenken, zu heiraten.
Wenn man, wenn man schon verheiratet ist, kann man natürlich auch die Steuerklasse wechseln und der oder diejenige, die länger in Elternzeit geht, kann in die Steuerklasse 3 wechseln. Ja, da hat man nämlich ein höheres Nettoeinkommen und dementsprechend auch mehr Elterngeld. Da muss man so ein bisschen aufpassen, das muss man relativ schnell, da muss man schon ein bisschen hellseherische Fähigkeiten der Schwangerschaft haben, weil man muss es mehr als 6 Monate vor Geburt des Kindes gemacht haben. Und dann wird eben das nochmal gesondert berechnet. Und wenn man eben mehr Nettogehalt aufgrund der Steuerklasse hat, hat man auch mehr Elterngeld. Aus meiner Sicht werden die Steuerklassen oft überschätzt, aber bei dem Punkt, bei so Entgeltersatzleistungen wie Elterngeld, da kann es durchaus Sinn machen, sich mal Gedanken über die Steuerklasse zu machen.
Da hat man auch lange nichts mehr von gehört. Ne? Die Steuerklassen sollten doch abgeschafft werden oder vereinheitlicht werden, dass jetzt irgendwie...
Ich meine, das ist Ende 2030 jetzt festgeschrieben. Also nicht, dass ich jetzt hier Fake News verbreite.
Ach so, ja, okay.
Aber ich glaube, dass... könnte sein, dass das schon durch ist, ja.
Bin mir jetzt nicht sicher. Das können wir nochmal für die nächste Folge aufbereiten. Weil das war ja auch immer hitzige Debatten. Oder ich weiß nicht, ob du parallel guckst, dann können wir es gleich noch.
Ich schau mal. Ja, zum 01.01.2030. Ja.
Fallen die Steuerklassen weg und du hast dann nur noch diese 4 mit Faktor oder sowas. Ich glaube, das war das Ergebnis, aber...
Ja. Ja, also es soll so kommen, zumindest laut Perplexity. Ich habe es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nur mal, als ich mal mit Christian Lindner diskutiert habe, da kam es da nicht. Aber müssen wir noch mal nachschauen. Können es ja mal in die Shownote schreiben dann, bevor wir jetzt hier was Falsches erzählen.
Ja, so, damit wir noch was Richtiges erzählen, machen wir doch nochmal einen richtig guten Tipp. Finde ich zumindest. Der gilt eigentlich für alle, die privat krankenversichert sind oder auch freiwillig gesetzlich. Da kann es auch gut funktionieren. Und zwar kannst du ja deine Beiträge zur Krankenversicherung vollständig von der Steuer abziehen. Da gibt es keine Grenze nach oben. Und du kannst also jetzt zu deiner Krankenversicherung gehen und sagen, hey, hör mal zu, Krankenversicherung, ich möchte meine Beiträge für die nächsten Jahre freiwillig jetzt schon mal bezahlen. Da gibt es dann schon eine Grenze nach oben und zwar dürfen das maximal 3 weitere Jahre sein. Und dann kann man eben sagen, okay, ich habe ja jetzt in einem Jahr, also jetzt in 2025, zahle ich meine gesamten Krankenversicherungsbeiträge für 26, 27 und 28. Und habe dann den Effekt, also es gibt 2 wesentliche Effekte. Der erste ist, der ist auch schon nicht schlecht, dass ich eben jetzt die ganzen Kosten habe, aber dafür ja die nächsten 3 Jahre dann keine Kosten habe. Und das kann sich natürlich lohnen, wenn ich jetzt so ein Jahr hatte, wo ich richtig gut verdient habe. Ja, es gibt ja jetzt, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, hohe Abfindungen in verschiedensten Branchen, überall hier und da Entlassungen. Wenn man sagt, okay, jetzt habe ich nochmal richtig gut verdient, die nächsten Jahre wird es nicht so gut, ich mache mich vielleicht selbstständig, habe wenig Einkommen oder mache ein Sabbatical habe dann die nächsten Jahre nicht so viel. Da ist es natürlich total schlau, diese ganzen Krankenversicherungsbeiträge jetzt zu haben, wo man noch so ein hohes Einkommen hat, einen hohen Steuersatz. Und dann lieber in den nächsten Jahren nichts zu zahlen. Das ist der erste große Vorteil. Der zweite Vorteil, der ist aber fast noch gravierender, würde ich fast sagen, oder der drängt sich fast noch viel mehr auf. Und zwar geht es da darum, dass bei der Steuererklärung die Beiträge, die man eben zu einer Versicherung zahlen kann, wie gesagt, bei der Krankenversicherung geht es bis unbegrenzt. Und es gibt aber noch weitere Versicherungen, die von einem Höchstbetrag betroffen sind. Das sind also die sogenannten Risikoversicherungen, also Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung. Die kann man ja grundsätzlich auch von der Steuer abziehen als Sonderausgabe, aber eben nur, wenn der Höchstbetrag noch nicht ausgereizt ist. Und der liegt bei 2.800 Euro, wenn man jetzt selbstständig ist, und wenn man angestellt ist, bei 1.900 Euro. Und das Problem ist, dass in diesen Höchstbetrag eben die Krankenversicherung mit reingerechnet wird. Das heißt, Krankenversicherung geht grundsätzlich unbegrenzt, aber alle anderen Versicherungen und Krankenversicherungen, also alle anderen Versicherungen gehen nur, wenn du insgesamt nicht mehr als 2.800 Euro mit der Krankenversicherung zusammen hast als Selbstständiger. Und da hätte man natürlich, wenn man diesen Trick nutzt und sagt, ich zahle alle Krankenversicherungsbeiträge voraus für die nächsten Jahre, wie gesagt, habe ich in den nächsten Jahren dann keine Krankenversicherung. Das heißt, dieser Höchstbetrag steht mir dann frei für die anderen Versicherungen, also für meine Haftpflichtversicherung, für meine Unfallversicherung, für meine Lebensversicherung. Und das ist natürlich eine ganz interessante Betrachtung, wenn man jetzt sagt, na gut, ich habe dann plötzlich Steuervorteile. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viel zahlt man denn da an die Versicherung? Vielleicht sind das ja 1.000 Euro im Jahr. Dann hättest du ja plötzlich, und du bist ein Gutverdiener, hättest du ja plötzlich 450 Euro weniger Steuerbelastung, weil du plötzlich diese Versicherung, die du eh hast, von der Steuer abziehen kannst. Und dann muss man sich mal die Frage stellen, okay, ich kriege dann 450 Euro mehr in meinem Beispiel ausgezahlt jedes Jahr. Was ist das eigentlich für eine Rendite dafür, dass ich jetzt meiner Krankenversicherung die Beiträge mehrere Jahre im Voraus wahrscheinlich ohne Zinsen gebe? Und wenn man das mal genau durchrechnet und so hohe sonstige Versicherungskosten hat, könnte man schnell zum Ergebnis kommen, dass sich das ganz schön lohnt, dass da eine relativ gute Rendite bei rauskommt. Und deswegen ist das hier, finde ich, von allen Tricks, die wir bisher oder Tipps, die wir bisher vergeben haben, schon der beste. Also heiraten ist natürlich top, ja, sowieso, aber das kommt direkt danach, ja.
Ja, ich will jetzt nicht den schwarzen Peter spielen, aber nicht alle Krankenkassen lassen das zu. Mhm. Wenn man jetzt voll überschwänglich zu seiner Krankenkasse läuft und dann kann es sein, dass die sagen, ja, schön für dich, aber mach mal nicht. Ja, also das ist natürlich der größte Downer, dass es nicht bei allen klappt eben. Ja,
ja, das stimmt natürlich, da muss man vorher anfragen. Also jetzt einfach so wild das Geld denen zu überweisen, ist keine gute Idee. Und für die klassischen Arbeitnehmer ist es halt auch problematisch, weil da kriegst du ja einen Zuschuss zu deiner Krankenkasse und den würdest du ja dann gegebenenfalls nicht bekommen, wenn du in den Jahren keine Beiträge zahlst. Also da würde ich auch nochmal genau nachrechnen oder also das halte ich dann für herausfordernd, ne? Also ein klassischer Fall eher so für Selbstständige, würde ich sagen, die das eh selber zahlen müssen. Ja, Fabian, machst du das? Nee, ne? Oder? Wenn du jetzt so pessimistisch daher redest.
Ich glaube, bei meinem Versicherer geht es nicht. Und deswegen kann ich es gar nicht machen. Aber ja, wäre ein Punkt, weil das natürlich auch jetzt, das läppert sich dann natürlich, also kann man sich schon überlegen, finde ich eigentlich ganz guten Tipp, ja.
Ja.
Ja, letztes Jahr ging es nicht, vielleicht frage ich nochmal an.
Schickst du mal den Podcast zu. Jetzt hätte ich ja eigentlich noch ein paar Tipps für Vermieter, andererseits sind wir von der Zeit schon relativ fortgeschritten, das könnten wir uns sonst vielleicht auch für die nächste Folge aufheben, was meinst du?
Ja, das können wir machen, mir fällt noch ein Punkt, den wir nicht genannt haben, noch spontan ein, zum Firmenwagen. Weil da ist ja auch so, ich meine, manche Arbeitnehmer haben natürlich auch noch einen Firmenwagen, den sie fahren dürfen. Und da ist es so, man muss ja nicht nur, was viele kennen, diese 1%-Regelung versteuern, beziehungsweise 1% vom Bruttolistenpreis, sondern auch die Fahrt von Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte. Das wird normalerweise immer mit 0,03% des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer als geldwerter Vorteil dann versteuert und da werden dann so pauschal 15 Tage im Monat angesetzt. Wer aber das Auto weniger als an 15 Tagen für den Arbeitsweg nutzt, der kann auch wechseln auf die sogenannte 0,002% Regelung und da wird es dann eben tagegenau anhand der gefahrenen Tage zur Arbeit berechnet und wenn man diese einzeln aufzeichnet, ist natürlich viel aufwendiger als einfach pauschal diese 0,03% Regelung zu nutzen. Dann kann man schauen am Jahresende, 180 Tage, 12 Monate, ja, habe ich da weniger gefahren. Und dann kann man es rückwirkend über die Einzelbewertung auch noch machen. Entweder das macht der Arbeitgeber, da haben die Arbeitgeber meist keinen Bock drauf, könnte man aber theoretisch noch machen. Ja, wenn vor Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung, wenn der Arbeitgeber aber zu spät dran ist oder keinen Bock hat oder was auch immer, kann man theoretisch das auch noch selber berechnen und dann über die Einkommensteuererklärung noch beantragen. Lohnt sich immer dann, wenn man eben an durchschnittlich weniger als 15 Tagen, also wenn man nur 5 Tage im Monat im Schnitt ins Büro gefahren ist, Rest Homeoffice gemacht hat, da kann schon Sinn machen, dass man vielleicht das auch nochmal prüft und eben von der 0,03% auf die 0,002% Regelung wechselt, ist man spontan noch eingefallen.
Mhm, ja, also interessant, und ich glaube, ich würde doch noch meine 2 Punkte zu den Vermietern.
Ja, also haben wir's
doch. Wenn man jetzt doch noch was machen will, dann ist ja die Zeit, die drängt ja auch, ja. Eigentlich nur 2 kleine Punkte. Das erste drängt sich, glaube ich, auf, so ähnlich wie bei den anderen Dingen, die wir jetzt besprochen haben. Man kann natürlich überlegen, kann man noch was renovieren? Kann man es halt, wenn es Erhaltungsmaßnahmen sind, auch noch sofort von der Steuer abziehen? Ist klar, drängt sich ja fast auf, aber eine Sache ist noch ganz interessant und lustig, also oder auch traurig, wie man es nimmt. Und zwar sollte man mal seine Miete prüfen, ob man nicht die Miete erhöhen sollte für seine Immobilie. Das kann auch einen steuerlichen Grund haben. Und zwar ist es ja so, dass das Steuergesetz immer davon ausgeht, dass man zu einer ortsüblichen Miete vermietet. Man darf da ein bisschen drunter gehen, und zwar bis zu 66% unter die ortsübliche Miete. Und wenn man diesen Betrag aber unterschreitet, dann kommt man in die Zwickmühle, dass man gegebenenfalls nachweisen muss, dass man langfristig trotzdem noch mit Gewinn oder mit Überschuss das Ganze vermietet. Und ansonsten könnte man seine Werbungskosten nicht mehr voll abziehen, weil einfach unterstellt wird, okay, du meinst es ja gar nicht ernst mit der Vermietung. Dementsprechend kannst du auch von den Kosten, die du hast, vor allem die Abschreibung und Zinsen, nicht mehr alles abziehen. Das ergibt natürlich Sinn, wenn man jetzt an nahe Angehörige vermietet. Ja, sagt man hier, komm, du kannst da günstig in meine Wohnung rein und ich habe trotzdem einen Steuervorteil, da macht das vielleicht Sinn. Aber das gilt ja für alle Vermietungen, also jetzt nicht nur auf nahe Angehörige beschränkt. Und da gab es ja wirklich schon Fälle, oder gibt es, glaube ich, vielleicht gar nicht so selten, dass eben die ortsübliche Miete gerade so in den Ballungszentren, ja, ich denke da sicherlich an München, aber auch Freiburg, Fabian, ist das wahrscheinlich ähnlich, dass die ortsübliche Miete ja immer weiter steigt. Und wenn du eben die Miete nicht anpasst, weil du eben sagst, ja, ich bin ja so ein braver privater Vermieter und nicht so ein Turbokapitalist, der hier also das Beste aus meinem Objekt rausholen will. Ich bin mit meinem Mieter ganz zufrieden, ich will den nicht stressen und die Miete ständig erhöhen. Da kannst du ja in die Situation kommen, dass du zu wenig Miete verlangst und dann eben nicht mehr alle deine Kosten absetzen kannst. Das ist ja eine reale Gefahr. Insofern lohnt es sich, das zum Jahresende vielleicht nochmal zu prüfen, ob das hier relevant ist.
Ja, absolut. Ja, vielleicht da nochmal, man kann ja auch 50% auch runter, wenn man eben dem Finanzamt eine Totalüberschussprognose eben nachweist. Ja, hat natürlich weniger Stress, wenn man eben da 66% da ansetzt, dann geht es auf jeden Fall durch. Vielleicht ja mit den, sagen wir mal, Renovierungsarbeiten. Da muss man so ein bisschen schauen, wenn man die Wohnung vielleicht weniger als 3 Jahre hat, dann könnte es vielleicht auch Sinn machen, noch bis 2026 zu warten, dass man eben da nicht in die 15%-Grenze reinrutscht. Das wäre vielleicht nur der einzige Nachteil, wenn man es jetzt noch schnell in 2025 durchführt und bezahlt, dass man nicht sofort alles absetzen kann, sondern in die Abschreibung reinrutscht. Haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, also immer schön den Podcast abonnieren. Ja, lernt mal in jeder Woche was Neues dazu.
Ja, so sieht's aus. Ja, super, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Umsetzen möglicher Maßnahmen, auch wenn die Zeit vielleicht drängt. Und Fabian, wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder? Und gucken mal, was sich bis dahin getan hat. Dann danke fürs Zuhören.
Absolut.
Bis nächste
Woche.
Danke. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi, und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.